Eine Predigtreihe zur sogenannten Berglehre. Diejenigen von euch, die in den letzten Wochen schon hier waren, wissen, gewöhnlich kennt man das Ding unter dem Namen Bergpredigt. Es ist aber eigentlich eine Lehre, es ist eine Art Unterweisung, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat. Es ist nicht im klassischen Sinne eine Predigt. Das ist so eine Situation, man sieht das auf dem Bild, so derjenige, der lehrt, der kommt dann, der setzt sich hin und die Leute gruppieren sich um ihn und er fängt eben an zu lehren. Und das Matthäus-Evangelium, was bei uns jetzt an der Stelle so der sozusagen Stichwortgeber sein soll, das enthält 5 große Reden oder Lehren von Jesus. Wir haben das in den letzten Wochen schon die Big Five genannt. Also so 5 große zusammengestellte Reden, die Jesus hält, wo man sagen kann, die betreffen uns, wenn wir Jünger Jesu sind, ganz deutlich. Das ist so, da redet Jesus zu den Leuten, die ihm nachfolgen wollen. Und da hat Jesus den Leuten was Wesentliches mitzuteilen. Und das sind eben 5 verschiedene Blöcke, die sich über das Matthäus-Evangelium verteilt finden. Davon ist diese Berglehre das erste. Die beschäftigt uns jetzt, aber auch die anderen 4 großen Reden werden uns im Laufe des Jahres in bestimmten Predigtserien noch beschäftigen. Wir haben also schon angefangen mit dieser Berglehre und haben heute ein neues Kapitel. Ich habe das überschrieben, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Wenn ihr in den letzten Wochen da wart, dann wisst ihr, wir haben schon einiges darüber gehört, wie Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hat. Wir haben aus diesem Matthäus Kapitel 6, die Berglehre als Ganzes geht ja von Kapitel 5 bis 7 und im Mittelteil haben wir schon einiges gehört von Jan neulich. Da ging es zum Beispiel darum, wie Menschen im Verborgenen sich verhalten sollen. Ne, über Gebet zum Beispiel, über Fasten und über das Geben. Und dass Menschen durchaus ein falsches Verständnis davon haben können. Weil man, wenn man das so heuchlerisch tut, öffentlich, um gesehen zu werden, dann ist es nicht mehr das Verborgene. Dann tut man es, um irgendwie eine Art irdische Belohnung oder Ehre dafür zu kriegen, weil man doch so fromm ist. Und da sagt die Bibel ganz klar, das geht nicht. Damit habt ihr euren Lohn sozusagen schon erhalten. Erwartet nicht, dass ihr für euer frommes Verhalten ansonsten im Himmel noch irgendwelchen Lohn bekommt, weil es heuchlerisch ist. Und da wollen wir heute fortsetzen. Und das ist bei der Berglehre eine ganz besondere Geschichte, weil man nachlesen kann, was diese Lehre für eine Wirkung auf die Leute hatte. Wenn man ans Ende der Berglehre guckt, dann heißt es dort in Matthäus 7, die letzten Verse 28, 29, als Jesus seine Rede beendet hatte, waren die Menschen überwältigt von seiner Lehre, denn er sprach mit Vollmacht, anders als die Schriftgelehrten. In älteren Übersetzungen heißt es, die Menschen entsetzten sich über seine Lehre. Was er da gesagt hat, das war so fundamental, da haben sie gedacht, wie kann das sein? Mit was für einer Autorität spricht er da, zum Teil in sehr einfachen Worten, eine wahnsinnig krasse Wahrheit aus, die so bedeutend ist. Die Leute, die waren überwältigt davon, dass Jesus, was Jesus ihnen da gesagt hat. Es war umwerfend, es war bahnbrechend, was er ihnen dort aufgeschlüsselt hat. Und es gab eben einerseits dieses, was wir schon gerade gesagt haben, was in den letzten Wochen dann war, über das private Leben nenne ich es mal, also eben zum Beispiel über das Geben, Fasten und Beten, was man eigentlich im Verborgenen tun soll, oder eben das falsche Verständnis davon, dass man das quasi wie für irdische Anerkennung getan hat, was die Pharisäer so heuchlerisch getan haben. Und in der zweiten Hälfte dieses 6. Kapitels von Matthäus Evangelium, da geht es quasi um unser Leben in der Welt. Das werden wir uns gleich angucken. Da geht es also um den Umgang mit Geld und Besitz, Essen und Trinken und Kleidung, Zielsetzung und Prioritäten. Und Jesus hat, indem er zu den Leuten geredet hat, deutlich gemacht, in diesen Bereichen, von denen er spricht, möchte er, dass wir konsequent von der allgemeinen Kultur uns unterscheiden. Er hat gesagt, macht es nicht so wie die Pharisäer, macht es nicht heuchlerisch, sodass ihr einfach nur vor den Menschen gut dasteht, sondern macht es, um vor Gott da gut dazustehen. Sucht eine bessere Gerechtigkeit, haben wir auch schon gehört. Eine bessere Gerechtigkeit, die nicht dafür da ist, sozusagen vor den Menschen toll dazustehen, sondern wirklich zu sagen, ich suche Gottes Gerechtigkeit. Ich suche, dass Gott das gut findet, was passiert, dass ihm Ehre zukommt, dass ihm letztlich gehorcht wird. Da wollen wir heute fortfahren und einige Verse aus der Bibel lesen, die eben anschließen an das, worüber Jan in den letzten Wochen geredet hat. quasi die Fortsetzung davon. Das ist ein etwas längerer Text, die Verse 19 bis 34 aus der Berglehre, aus dem sechsten Kapitel. Aber ich bin der Meinung, das gehört zu dem Tollsten, was es überhaupt gibt, was zu uns gesprochen ist. Es ist Jesus' Originalton. Und darum möchte ich uns einladen, lasst uns die Ohren spitzen, lasst es uns sozusagen genießen, aber nicht nur genießen, dass Gott zu uns spricht, indem wir diese Verse einfach mal zusammen lesen. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können und euch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Habe ich gerade übersprungen. Dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen, oder wird dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Essen und Trinken zum Leben und um die Kleidung für den Körper. Das Leben ist doch wichtiger als die Nahrung und der Körper wichtiger als die Kleidung. Schaut euch die Vögel an, sie sehen nicht, sie ernten nicht und haben auch keine Vorratsräume. Und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Und ihr seid doch so viel mehr wert als diese Vögel. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen Tag verlängern? Und warum macht ihr euch Sorgen um die Kleidung? Seht euch die Wiesenblumen an, wie sie ohne Anstrengung wachsen und ohne sich Kleider zu nähen. Ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Wenn Gott sogar das wilde Gras, das heute steht und morgen in den Backofen gesteckt wird, so schön schmückt, wie viel mehr wird er sich dann um euch kümmern, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir denn essen, was können wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum. Euer Vater weiß doch, dass ihr das alles braucht. Euch soll es zuerst um Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit gehen, dann wird er euch alles Übrige dazugeben. Sorgt euch also nicht um das, was morgen sein wird, denn der Tag morgen wird für sich selbst sorgen. Die Plagen von heute sind für heute genug. Jesus Christus, deine Worte sind bedeutsam und wichtig und Menschen waren überwältigt davon. Und wir bitten dich jetzt um deine Gnade, Herr, dass du uns Gnade gibst zum Hören und zum Reden. Amen. Ja, wir lesen hier vier Alternativen, vier Dinge, wo eigentlich Jesus uns vor die Entscheidung stellt. Einerseits zwischen zwei Schätzen. Es geht um einen himmlischen und um einen irdischen Schatz. Zwischen zwei Zuständen, Licht oder Dunkel. Zwischen zwei Herren, nämlich Gott oder Mammon. Und zwischen zwei Prioritäten, Gottes Reich oder unser physisches Wohl. Oder unser Wohlergehen, unser materielles Wohlergehen. Man könnte sagen, dieser vierte Punkt ist so ein bisschen die Summe aus allem Vorigen. Jesus stellt uns so zwei Wege gegenüber, wo man immer sagen muss, da muss ich für mich eine Klarheit bekommen, da muss ich mich entscheiden, was ich tue. Will ich also ein falsches Ziel ansteuern, ein säkulares Ziel, könnte man sagen, wo es um materielle Sicherheit geht? Oder will ich eine gute Lebensausrichtung einnehmen, indem ich meinen Fokus auf Gottes Reich und seine Gerechtigkeit lege? Und wir wollen uns diese Punkte mal zusammen angucken, was Jesus uns da sagt. Das eine ist diese Aussage mit den Schätzen. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, also nicht Schätze auf der Erde sammeln, sondern sammelt euch lieber Schätze im Himmel. Mit diesem Schlusssatz, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Ist es da die Rede von, dass irdische Schätze, wenn man sie anhäuft, und das ist durchaus gemeint im Sinne von Gütern, Wohlstand, Dinge, die uns eine materielle Sicherheit geben. Dass früher galt es da, ja, Motten und Rost könnten die zerfressen. Das ist heute vielleicht nicht mehr ganz so die Gefahr. Man könnte viele Dinge, die wertvoll sind, sicherlich vor Motten und Rost schützen. Also Motten würde vielleicht bedeuten für kostbare Kleidung, die man hat, Gewänder oder so. Habe ich auch schon geschafft, dass ein Anzug mir kaputt gefressen wurde im Schrank von der Motte oder mehreren. Und heute kann man aber Sachen davor schützen. Heute ist es mehr sowas wie Bankencrash oder so Aktienabsturz oder vielleicht auch Naturkatastrophen. Das sind alles Dinge, die passieren können mit Schätzen, die wir auf der Erde ansammeln. Und Jesus sagt mit diesen Sätzen, die hier geschrieben sind, setzt stattdessen auf himmlische Werte, denn die sind dauerhaft. Und im Lukas-Evangelium gibt es so eine parallele Stelle, wo er sogar noch deutlicher das sagt. Ich lese uns das mal vor aus Lukas 12, Vers 33. Da heißt es, verkauft euren Besitz und gebt das Geld für die Armen und macht euch Geldbeutel, die keine Löcher bekommen. Legt euch einen unvergänglichen Schatz im Himmel an. Verkauft euren Besitz, das heißt so, wenn man so möchte, tauscht eure irdischen Schätze gegen himmlische ein. Gebt die irdischen Schätze weg, die ihr habt, zugunsten der himmlischen Schätze, die ihr dadurch erwerbt, weil Gott das gut findet, weil es ein Reichtum bei Gott ist, den man dadurch erwirbt. Und es ist also diese Gegenüberstellung, ist es eine Ausrichtung auf das Irdische, das uns antreibt, oder ist es ganz im Gegenteil dazu eine Ausrichtung auf das Himmlische, auf das Ewige? Und Jesus sagt damit ganz deutlich, der Besitz, der darf nicht unser Lebensinhalt werden. Und diese Aussage von Jesus, die bestätigt sich an vielen Stellen im Evangelium. Das ist jetzt ja nicht nur in dieser Berglehre, sondern an vielen Stellen im Evangelium bestätigt Jesus das, indem er das noch ausschmückt. Zum Beispiel erzählt er einmal dieses Gleichnis vom reichen Kornbauern. Er sagt, wow, ich habe viel geerntet und so weiter, dann baue ich mir eine Scheune und baue mir noch eine größere Scheune, damit ich auf Jahre meine Vorräte darin sammeln kann und auf Jahre habe ich ausgesorgt. Und zudem spricht dann Gott, wie Jesus das so zitiert, Gott sagte zu ihm, zu diesem Kornbauern, wie dumm von dir, du wirst noch heute Nacht sterben. Und wer wird dann das alles bekommen? Und dann sagt Jesus zu den Leuten, ihr seht, wie dumm es ist, auf der Erde Reichtümer anzuhäufen und dabei nicht nach Reichtum bei Gott zu fragen. Und irgendwie scheint es für Jesus ganz wichtig zu sein, dazwischen zu unterscheiden, dass man sagt, die Reichtümer, die ihr auf der Erde habt, die sind nicht nur nichts wert, sondern die schaden auch was. Die sind wirklich schlecht im Vergleich zu dem, was wir bei Gott ansammeln können und sollen. Und es gibt zum Beispiel noch ein Gleichnis, eine Geschichte von Jesus, wo es um einen reichen Jüngling geht, der zu Jesus kommt. Und er sagt, ich mache alles, ich bin super fromm, ich folge dir nach. Und dann fragt Jesus ihn, hast du auch schon deine Dinge, deine Besitztümer verkauft und sie den Armen gegeben? Und dann schlägt dieser Jüngling ganz bedröppelt weg, denn er war sehr reich. Und dann kommt ja dieser bekannte Vers, den Jesus dann sagt, eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Weil es Leuten, die reich sind, die Schätze auf Erden angehäuft haben, so schwer ist, die Priorität auf Gott zu legen und sich wirklich davon zu lösen, von den Reichtümern, von diesen materiellen Sicherheiten. Wobei es nicht darauf ankommt, ob man tatsächlich reich ist. Es kommt nicht auf die Größe des Schatzes an. Auch jemand, der sehr wenig Geld hat, kann trotzdem im Herzen eine Ausrichtung haben, dass ihm das Materielle das Wichtigste ist. Ich glaube jetzt nicht, dass viele von uns besonders reich sind, wo es darum geht, dass sie jetzt viel Geld übrig hätten. Aber das muss jeder für sich selber gucken. Aber auch jemand, der sehr wenig hat, der kann auch sich klammern an das Materielle. Und er kann auch vergessen, dass es doch darum geht, bei Gott Reichtümer zu bekommen. Und das ist eben eine Frage der Perspektive. Gucken wir letztlich auf das Himmlische oder auf das Irdische? Ich möchte an der Stelle einmal kurz auch mal deutlich machen, was Jesus nicht meint, wenn er das sagt. Er sagt zum Beispiel, Privateigentum ist nicht verboten. Es geht nicht darum, dass man bettelarm werden muss. Das haben Menschen in der Geschichte zum Teil so verstanden. Alles weggegeben. Aber er verbietet nicht Privateigentum. Er verbietet auch nicht vernünftige Vorsorge für Dinge. Im Gegenteil, das ist sogar biblisch geboten. Es gibt so eine Bibelstelle, im 1. Timotheus von Paulus ist das dann geschrieben. Da heißt es, wenn jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. Also im vernünftigen Maß für die Personen, für die man verantwortlich ist, zu sorgen, das ist natürlich nicht verkehrt. Das sollen wir sogar, das müssen wir sogar. Aber man kann eben auch auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen. Und es ist auch nicht verboten, dass man die guten Gaben Gottes genießen kann. Das ist alles richtig. Wir dürfen Gott dafür preisen, wenn es uns gut geht. Wir dürfen uns glücklich schätzen, dass wir hier sein können, dass wir hier als Gemeinde ein tolles Haus haben, in dem wir uns treffen dürfen. Wir dürfen uns im Privaten freuen, wenn es uns gut geht und Gott dafür die Ehre geben. Aber Jesus heißt es nicht gut, ausdrücklich nicht, dass man zum Beispiel selbstsüchtig Wohlstand anhäuft, wie dieser reiche Kornbauer, dass man Wohlstand anhäuft oder dass man extravagant und luxuriös lebt. Oder auch, dass wir unser Herz vor den Problemen der Notleidenden verschließen. Oder dass wir diesem Irrtum verfallen, unsere Menge an Besitztümern würde unser Leben ausmachen. Und das passiert sehr schnell. Denn es kann dann passieren, dass man sein Herz an den Materialismus an der Erde bindet. Ja? Oder durch diesen Materialismus wird das gebunden, wird es irgendwie drauf gezogen, unser ganzer Fokus. Also darum geht es um diesen Schatz im Himmel, denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Das ist wichtig, dass man sagt, mein Schatz, wenn der im Himmel ist, dann ist meine Herzensausrichtung auch auf den Himmel und das ist wichtig. Denn wenn mein Schatz nicht im Himmel ist, dann habe ich meine ganze Herzensausrichtung an der falschen Stelle. Dann habe ich sie bei vergänglichen, materiellen, endlichen Werten. Wie finde ich also heraus, welches mein Schatz ist? Die Bibel sagt, wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Luther hat das einfach umgedreht. Das macht es nämlich deutlich. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Schatz. Woran du dein Herz hängst, das ist dein Schatz. Ja, und woran hängt man sein Herz? Wie finde ich heraus, ob mein Herz zu sehr sozusagen in Richtung irdische Reichtümer kippt, wenn du dich entscheiden musst? Bei irgendeiner Entscheidung, was gibt dann den Ausschlag? Ich habe ein Beispiel von einem Kompass. Das fand ich sehr plastisch. Der Kompass zeigt ja normalerweise, die Kompassnadel zeigt nach Norden. Das ist ja eine ganz geniale Geschichte, dass wir so ein Erdmagnetfeld haben, das existiert überall. Das ist, wenn ich einen Kompass habe, sagt die Nadel zeigt nach Norden, zum magnetischen Nordpol genau genommen. Das ist faszinierend und dieses Bild zeigt uns im Endeffekt, dass es wie das Gottes Reich ist sozusagen, wie das Magnetfeld der Erde. Das gibt uns Orientierung und an dem können wir uns ausrichten, mit dem Kompass. Wenn wir den Kompass haben, haben wir die Orientierung. Aber wenn nun ein stark magnetischer Gegenstand in die Nähe von dem Kompass gehalten wird, was passiert dann? Wenn er zu nah dran kommt, dann lenkt das Magnetfeld dieses Gegenstandes die Kompassnadel ab. Die Orientierung geht verloren. Also wenn ich sage, meine grundsätzliche Ausrichtung ist auf Gott hin, sodass dass ich sozusagen eingenordet bin, dass ich auf Gott orientiert bin, und irgendeinem Gegenstand gelingt es, diese Orientierung abzulenken, wie die Kompassnadel, dann bin ich offensichtlich an diesem Schatz, nenne ich es mal, zu nah dran. Dann habe ich mich zu sehr an diesen Schatz orientiert, dass er in die Lage kommt, die Kompassnadel abzulenken. Und das ist eine gute Testfrage, finde ich. Eventuell merkst du das auch bei irgendeiner Sache in deinem Leben. Die ist nicht gut für mich. Die bindet mich zu sehr. Die zieht mich in eine andere Richtung als Gott. Ich habe für mich gemerkt, es gibt solche Punkte immer mal wieder. Es gibt ja verschiedene Schätze, die man haben kann. Und irgendwas drängt sich da so nach vorne und zieht meine Aufmerksamkeit, zieht mich, meine ganze Orientierung irgendwie woanders hin. Dann könnte es nötig sein, dass du den Abstand zu dieser Sache vergrößern musst, um in dem Bild zu bleiben. Dann könnte es nötig sein, dass du gleich dich von dieser Sache trennen musst. Weil du weißt, diese Sache ist nicht gut für mich. Die zieht mich weg von Gott. Da damit unser Schatz im Himmel ist, damit unser Herz im Himmel aufgehängt wird. Warum ist das wichtig? Und das eine Sache muss klar sein, mein Herz kann ich immer nur an eine Sache hängen. Ich könnte ja auch denken, so ja, ich habe sowohl das eine als auch das andere. Aber es muss im Zweifelsfall klar sein, wo hängt mein Herz eigentlich wirklich? Und das mit den, was ich vorhin gesagt habe, Privateigentum ist nicht verboten. Aber wenn es anfängt, meine ganze Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, dass es mein Schatz wird, dass alles davon plötzlich abhängig ist, dann ist was falsch, sagt Jesus. Dann muss ich irgendwie eine Änderung vornehmen, damit ich wieder die richtige Orientierung bekomme. Das ist die Testfrage. Wir fahren fort. Das zweite Bild, was Jesus benutzt, ist das von dem Auge. Das Auge bringt quasi dem Körper Licht. Das ist in Wirklichkeit so eine recht bildhafte Beschreibung, so dass die Auge ist die Leuchte des Körpers, heißt es in, oder des Leibes, heißt es in alten Bibelübersetzungen. Und das Auge soll rein sein, es soll lauter sein. Es gibt sogar in einer älteren Luther-Übersetzung diesen Begriff, das Auge soll einfältig sein. Was bedeutet das? Dass unser Augenmerk auf Gott ausgerichtet sein soll. Also das ist schon eine große Frage. Richtet sich das Auge, das Augenmerk aus nach dem Licht, wenn man das so ausdrückt, wie Jesus es hier meint? Dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Wenn das Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Also im Licht der Herrlichkeit Gottes, unter der Ausrichtung, dass Gott meinem Leben die richtige Orientierung gibt. Das ist also ein verwandtes Thema mit dem, was wir gerade gehört haben. Dietrich Bonhoeffer sagt, nichts tritt zwischen den Jünger und Christus. Der Jünger sieht nicht nur Christus und das Gesetz oder Christus und die Güter oder so, sondern er sieht einfach nur Christus. Er sieht nur Christus und folgt ihm allein. In diesem Sinne ist das Auge einfältig. Also das Auge ist klar, das Auge hat eine klare Blickrichtung. Es wendet sich klar dem Licht zu. Auch da habe ich überlegt, eigentlich sagt das ja eine verwandte Aussage mit dem Vorhergesagten, mit dem Schatz. Und auch da habe ich überlegt, wie könnte man dieses Bild sich noch besser vergegenwärtigen. Und für mich ist es so eine Sache, die sich wie Sonne und Mond anfühlt. Nur von der Sonne kommt das wirkliche Licht. Und das sagt nämlich Bonhoeffer auch, sieht das Auge etwas anderes als das Wirkliche, so ist der ganze Leib betrogen, sagt er. Also guck auf das Wahrhaftige, auf das Wirkliche. Hängt sich das Herz hingegen an den Schein der Welt, an die Kreatur statt an den Schöpfer, so ist der Jünger verloren, sagt Bonhoeffer. Hier würde das bedeuten, gucken wir auf die Sonne, denn von ihr kommt das wahre Licht. Der Mond reflektiert lediglich das Sonnenlicht. Würde ich mich immer nur am Mond orientieren, stünde ich im Dunkeln. Den Mond sieht man eigentlich nur im Dunkeln. Der Mond reflektiert nur das Licht der Sonne, aber er ist nicht geeignet. Von ihm geht kein eigenes Licht aus. Das ist das, was Bonhoeffer meint, dass der Schein der Welt. Die Dinge, die scheinen, die glänzen einen an, aber sie strahlen nicht von sich aus. Wenn wir uns nur noch darauf ausrichten würden, würden wir im Dunkeln stehen. Das sagt Jesus. Wenn unser ganzer Leib sich auf materielle Dinge ausrichten würde, würde er im Dunkeln stehen. Darum sagt er uns damit, richte dich nach der wirklichen Lichtquelle aus, richte dein Auge und gleichsam dein Herz allein auf Gott aus. Also ein anderes Bild für im Grunde die gleiche Sache von vorher. Das dritte Bild ist jetzt das von dem, niemand kann gleichzeitig zwei Herren unterworfen sein. Niemand kann zwei Herren dienen, weil er sich entscheiden muss. Er kann den einen lieben und den anderen hassen oder umgekehrt. Und Jesus sagt, ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist auch wieder so eine Aussage von Jesus, wo man denkt, das klingt so einfach, so banal, kann man ganz schnell drüber weglesen, hat man vielleicht 100-mal gehört. Aber er sagt es, ihr könnt nicht. Das wird ja von manchen Leuten bezweifelt. Sie denken, ja, ich kann ja Gott lieben und kann trotzdem auch so im angemessenen Maß einen Blick auf den Mammon haben. Also Mammon ist ja eigentlich ein altes aramäisches Wort für Vermögen, für Besitz und so weiter. Aber wird auch gerne als Götze benutzt, so als den man anbetet, den Mammon, den schnöden Mammon. Und manche Leute bezweifeln, dass man nicht auch sagen kann, gut, hauptsächlich diene ich ja Gott, aber es gibt schon auch, kann schon auch mich um die Besitztümer gut kümmern, so ungefähr. Kann man nicht also auch sagen, ich liebe Gott und die schönen Dinge dieser Welt? Und Jesus ist da ganz klar, in dem Moment, wo du die Dinge dieser Welt liebst, begibst du dich sozusagen auf ein anderes Gleis. Wenn du dich dem Mammon zuwendest, wendest du dich gleichzeitig von Gott ab. Das ist eine Weichenstellung hier. Du kannst nicht zwischen den Gleisen fahren. Das geht nicht. Ein Zug, der zwischen den Gleisen fahren möchte, der kommt auch nicht weit. Man kann nur sagen, wähle ich dieses oder wähle ich dieses. Das ist eine interessante Aussage von Jesus. Wir können gar nichts daran ändern, dass wir einem Herrn dienen. Sagt, irgendeinem Herrn dienst du, sagt er damit. Du kannst aber auswählen, welchem du dienen willst. Er bezweifelt nicht, dass jeder von uns irgendeinem Herrn dient. Das klingt für uns so ein bisschen komisch. Kann man nicht einfach frei sein? Kann ich nicht unabhängig sein? Nee, sagt Jesus, ihr könnt nicht beiden dienen. Ihr könnt nicht geteilten Herzens sein. Ihr könnt nicht unabhängig sein. Irgendjemand wird euch antreiben. Luther hat da auch wieder ein schönes Beispiel für gegeben von Ross und Reiter. Stell dir vor, du bist das Pferd. Die Frage ist jetzt, wer ist der Reiter, der dich lenkt? Die Wahl hast du sogar in dem Fall als Pferd. Welcher Reiter soll dich reiten und soll dich lenken? Wir kennen ja das Sprichwort, wenn jemand was gemacht hat, wo er gewissermaßen von allen guten Geistern verlassen ist, wo man sagt, was hat dich denn geritten? Das ist genau das. Welcher Herr bestimmt über das, was du tust? Das ist eine Entscheidung, die man für sich fällen muss. Und jeder Mensch hat etwas, das irgendwo sein stärkster, innerster Antrieb ist und das letztlich bestimmt, welchen Weg er einschlägt. Das ist die Aussage von Jesus. Unmissverständlich, kompromisslos. Die Frage ist jetzt, welchem Herrn dienst du? Es kann nur einen geben. Ja, welchem Herrn dienst du? Woran hängst du dein Herz? Gott oder Mammon? Welches Gleis wählst du? Und diese Vorstellung, irgendeinem Herrn dienen wir, das ist ja für uns heute irgendwie ganz komisch, ne? Wie die wir sowieso nicht gut mit Autoritäten umgehen mögen heutzutage. Das müsste man immer noch sagen, angesichts der deutschen Geschichte und bla bla, Missbrauch kennt man. Das sind so die ganzen Gedanken, die automatisch in uns ablaufen. Aber Jesus sagt, ihr dient einem Herrn, macht euch nichts vor. Aber er sagt, ich bin ein guter Herr. In Matthäus 11 sagt er, das ist wieder so eine Stelle, die das bestätigt, mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Also Gott ist ein guter Herr, der uns nicht knechtet. Er ist unser Herr und will es auch sein, aber er knechtet uns nicht. In dem Sinne sind wir unterjocht, um dieses Bild zu benutzen, wie von so einem Ochsen, der auf dem Feld arbeitet, mit so einem Joch. Aber Jesus knechtet uns nicht. Im Gegenteil, jemand hat mal gesagt, die größte Freiheit ist die Abhängigkeit von Gott. So stellt uns Jesus mit einem dritten Bild sozusagen vor die Wahl, das zu entscheiden, wo wollen wir hin. Und dann kommt eben dieser Abschnitt mit dem Sorgen. Deshalb sage ich euch, sorgt euch nicht ums Essen und Trinken und so weiter, um die Kleidung. Und ich will diese Verse nicht alle nochmal wiederholen. Es geht einfach darum, dass Jesus sagt, ich habe euch euer Leben gegeben. Glaubt ihr denn nicht, dass ich euch dann das, was ihr dazu braucht, Kleidung und Essen auch geben werde? Das ist doch viel weniger als das Leben. Und er spielt auf die Vögel an. Sie sehen und ernten nicht. Aber bevor wir uns da noch mal ein bisschen mit vertiefen, will ich auf den Anfang des Verses hinweisen. Da heißt es nämlich, deshalb sage ich euch. Deshalb sage ich euch. Und das ist sehr spannend, finde ich, dass Jesus sich offensichtlich auf etwas Vorhergesagtes bezieht. Also er sagt nicht nur, sorgt euch nicht, sondern deshalb sorgt euch nicht. Also man könnte es anders ausdrücken. Ja, worauf bezieht er sich denn? Auf diese Rede von den zwei Herren, zwischen denen man sich entscheiden muss. Die war ja vorher. Ich könnte also sagen, weil ihr nicht zwei Herren dienen könnt, fordere ich euch auf, macht klare Sache und euch entscheidet euch für das Richtige, indem ihr euch nicht sorgt. Er sagt also nichts anderes als, wenn man sich sorgt, dient man eigentlich sogar auch schon wieder dem Mammon. Das ist nicht göttlich, sich zu sorgen. Nicht christlich, könnte ich vielleicht sagen. Das ist erstmal diese sehr kompromisslose Lehre von Jesus. Warum? Weil Sorgen offensichtlich in Konkurrenz zum Vertrauen auf Gott steht. Wieder diese Weichenstellung. Also, er sagt, wer vermag mit Sorgen seinem Leben eine Elle hinzuzufügen? Wer kann sein Leben vergrößern? Es gibt Leute, die sagen, kann er seine Körperlänge vergrößern? Da habe ich jetzt gerade nicht so den Bedarf für. Aber wer könnte sein Leben verlängern, einen Tag vielleicht durch Sorgen? Niemand. Man kann es allerdings verkürzen. Sorge kann krank machen. Und er geht auf die Lilien ein, auf die Pflanzen des Feldes und sagt, die sind schöner als Salomon all seiner Pracht. Und der englische Prediger Spurgeon hat mal dazu gesagt, liebliche Lilien, wie ihr unsere dumme Nervosität tadelt. Wir machen uns Sorgen und die stehen einfach so schön da und lassen sich von Gott versorgen und sind das Schönste, was es gibt auf der Welt. Das haben die Leute, glaube ich, verstanden damals. Also eine vernünftige Vorsorge ist natürlich in Ordnung, aber es kann nicht sein, dass wir materielle Wunscherfüllung zu unserem Lebensinhalt machen. Wie heißt es in Vers 32? Denn damit plagen sich die Menschen dieser Welt herum oder auch die Heiden. Das ist das, worum die sich kümmern, aber das ist doch nicht eure Sache. Ihr habt doch Gott, ihr könnt doch auf Gott vertrauen, ihr müsst doch nicht euch um Gott um Dinge sorgen, die ihr, weil ihr doch Gott kennt. Sorgen ist unnötig, es ist unproduktiv, zumal wer Christus sagt, Gott weiß doch, was wir brauchen. Wir verschwenden unsere Zeit und Energie damit uns abzusichern. Und wir können uns schon fragen, hat unser Leben denn keinen höheren Sinn als materielles Versorgtsein? Sind wir wie so ein Auto, was bloß geölt und betankt werden muss? Soll das unser Lebenszweck sein? Und er sagt wirklich, im Grunde genommen ist das unwürdig für uns Menschen, uns nur darauf zu konzentrieren. Wir bleiben komplett hängen, wenn wir uns darauf beschränken. Man könnte sogar fragen, willst du etwa durch eigenes Vorsorgen unabhängiger von Gott werden? Das fand ich eine sehr herausfordernde Frage. Indem ich selber vorsorge, versuche ich ja Sicherheiten zu schaffen, ja, wo ich eigentlich Gott nicht mehr brauche. Aber habe ich als Frage formuliert, das muss man für sich prüfen. Was meint er also mit dieser Sorge? Es geht um dieses ängstliche Vorsorgen, um die Sorgen um morgen, um Dinge, die eigentlich in der Zukunft liegen. Und das passt, das ist auch das gleiche Wort, was benutzt wird, wo er mit Maria und Martha zu tun hat. Ihr kennt wahrscheinlich diese Geschichte, wo Jesus irgendwo einem Raum lehrt und dann bei den Maria und Martha und Maria, die eine Schwester, sitzt bei ihm zu Jesu Füßen und hört ihm zu und Martha, die ist da am Rödeln, am Machen und versucht, die Gäste zu versorgen. Und dadurch, dass Martha das natürlich ziemlich unfair findet, dass sie da am Arbeiten ist und Maria sitzt da rum, kommt sie zu Jesus und was sagt er ihr? Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eins aber ist nötig, denn Maria hat das gute Teil gewählt. Also dieses, was Martha getan hat, indem sie sich sorgt, verpasst sie das Wichtigste. Und dieses Sorgen kann dieses materielle Fürsorgen sein. Im Deutschen ist das Wort ja so ein bisschen dehnbar. Sich Sorgen machen oder für etwas sorgen oder sich um etwas sorgen. Aber dieses ganze Besorgtsein darum, was muss jetzt alles noch gemacht werden und was kann ich tun und so weiter, kann einen davon abhalten, das Wesentliche zu machen. Auch in dem Gleichnis von dem Sämann, das Jesus erzählt, heißt es, dass Korn, die Saat, fiel unter die Dornen oder wurde überwuchert von den Dornen, was sozusagen die Sorgen des täglichen Lebens sind. Wenn wir das Evangelium hören und haben zu viele Sorgen und fokussieren uns auf die Sorgen, dann überwuchern die das, was wir eigentlich an gutem Impuls von Gott kriegen. Nur, damit das nicht so naiv wirkt, dass man denkt, ach, mach dir keine Sorgen, ist ja alles super, will ich nochmal einmal ganz klarstellen, dass wir das nicht falsch einsortieren. Das ist ja nicht irgendwie ein Kinderding. Wir wissen alle, es gibt schwierige, herausfordernde Lebenssituationen. Einmal zum Beispiel sagt Jesus, dass Gläubige nicht frei davon sind, ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Das ist ganz klar. Paulus sagt sogar, wer nicht arbeiten will, soll auch nicht essen. Steht in der Bibel. Also seinen Lebensunterhalt verdienen, mit dem, was man an Gaben hat, sich einzusetzen und letztlich auch für sein Auskommen zu sorgen, ist absolut normal und richtig. Man soll nicht da sitzen, so wie im Schlaraffenland. Ich setze mich in einen Liegestuhl, mache den Mund auf und warte, bis mir gebratenes Hühnchen in den Mund fliegt. So ähnlich hat Luther das ausgedrückt. Und das finde ich eine ganz wichtige Sache, dass man sagen kann, Gott stellt uns doch Dinge zur Verfügung. Wir können mit dem, was da ist, arbeiten, und das sollen wir auch tun, ob es um materielle Versorgung geht, aber zum Beispiel auch, wenn es um Medizin geht. Es ist ja gut, dass wir Ärzte haben, dass wir Therapien haben. Und trotzdem kann man sagen, ich nutze das, aber ich vertraue doch darauf, dass mein Leben in Gottes Hand liegt. Also wir sollten diese Mittel, die uns zur Verfügung stehen, nutzen, aber darauf vertrauen, dass sie von Gott gebraucht werden. Wir sind als Gläubige auch nicht frei davon, dass wir für andere Verantwortung übernehmen. Wir können nicht sagen, ach, du, wenn du kein Geld hast, dann Gott versorgt dich schon. Nee, vielleicht hat Gott ja genug Mittel gegeben. Es liegt nur an uns Menschen, sie richtig zu verteilen. Wenn jemand hungert oder so, dann macht Gott durchaus das daran fest, wie er uns bewertet, wie wir mit diesen Menschen umgehen. Wir können nicht sagen, wieso lass dich doch von Gott versorgen? Sorg dich doch nicht. Das ist schon sehr, sehr eng. Also wir sollen füreinander Verantwortung übernehmen. Wir sind ja auch füreinander zuständig. Wir dürfen uns umeinander kümmern und das sollen wir auch. Können niemand damit abbügeln. Also auch das heißt es nicht, dass wir uns nicht sorgen sollen. Und drittens, wir sind nicht frei davon, dass wir auch Schwierigkeiten erleben. Es gibt Menschen, die sind in Not, sind in materieller Not, sind in gesundheitlicher Not. Und auch da nochmal, an vielen Stellen können wir einander helfen. Gott hat viele Mittel bereitgestellt. Die Erde ist voll von Dingen, die von Reichtum, wenn man so will, die geeignet wären, einander Gutes zu tun. Aber was er damit sagt, ist, wir sollen uns nicht von den Sorgen verzehren lassen. Sorgen sind unproduktiv, sie führen zu nichts. Und wir dürfen darauf vertrauen, dass Gott weiß, was passiert und dass er innerlich mit dem Kopf nickt dazu. Egal, was passiert. Darauf dürfen wir uns verlassen. Die christliche Sorgenfreiheit, zu der wir aufgerufen sind, hat also ihre Begründung nicht darin, dass es etwa keine Schwierigkeiten gäbe. Das wäre naiv. Aber dass Sorgen uns nicht weiterbringt. Wir können uns trotzdem an Gott halten. Wie heißt es im Römerbrief? Denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Guten. Letztlich. Aber wir wissen manchmal nicht, warum Gottes Wege so oder so sind und warum wir durch schwere Zeiten gehen müssen. Gottes Kindern ist es nicht verheißen, dass sie nicht arbeiten müssten, dass sie nicht Verantwortung nehmen und so weiter. Aber in Bezug auf Sorgen, da sollen sie frei sein. Sie sollen sich keine Sorgen machen. Sie sollen nicht eine Last auf sich nehmen, heute schon, die sich um morgen dreht und dann doppelt tragen. Und ich will nochmal diese Verse aus dem Matthäus 11 nochmal lesen, die ich vorhin schon angerissen habe, wo Jesus sagt, kommt her zu mir, ihr mühseligen und Beladenen, ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also zu sagen, wir können mit dem, was uns beschäftigt, zu Jesus gehen und wissen, er sorgt für uns. Das ist übrigens so eine Sache, für die man kein Christ sein muss. Es gab ja schon vor zig Jahren, ich glaube so in der Nachkriegszeit oder so ähnlich, dieses bekannte Buch Sorge, dich nicht lebe von Dale Carnegie. Ich weiß, ich habe das, als ich halb so alt war, wie jetzt auch mal gelesen. Und der entfaltet das ziemlich gut, wie zerstörerisch Sorgen sein können und gibt da Hinweise drauf. Ich bin aber echt überzeugt, Es ist schwer, seine Sorgen sozusagen abzugeben, wenn man nicht weiß, an wen. Aber wir wissen, an wen wir sie abgeben können. Als Christen sind wir doch besser dran, denn wir wissen, unser lebendiger Gott, der will für uns sorgen. Und das ist letztlich die Quintessenz in allem. Ein Beispiel an der Stelle noch, auch gerade wenn es um gesundheitliche Sachen geht. Vor einem Jahr ungefähr hatten wir das, dass wir für eine Bärbel gebetet haben, die auch schwer erkrankt war und ist dann ungefähr vor einem Jahr auch tatsächlich gestorben mit Krebskrankheit. Und ich weiß noch, an dem Sonntag, bevor sie gestorben ist, also wenige Tage vorher, war sie noch hier im Gottesdienst. Interessanterweise war die noch körperlich, also auf den Beinen, war in Ordnung alles. Und innerhalb von wenigen Tagen danach ist es richtig schlimm geworden, sodass sie tatsächlich gestorben ist. Und wir haben für sie auch gebetet. Und offensichtlich ist sie körperlich nicht gesund geworden. Aber wenn du ihr begegnet bist, an dem Sonntag davor, dann hast du gedacht, wie kann das sein? Die steht da. Die weiß, dass es richtig schlecht um ihren körperlichen Zustand bestellt ist. Und sie hat einen Frieden, weil sie sagt, ich brauche mich nicht mehr um mich zu sorgen. Auch die Ärzte haben mich aufgegeben. Das bringt alles gar nichts. Ich hänge mich nur noch an Gott. Und da habe ich gedacht, das ist doch mein Zeugnis. Und sie ist jetzt bei Gott. Hey, ihr geht's besser als je zuvor. Das rückt unseren Blick so ein bisschen gerade. Egal, was wir durchmachen, können wir unseren Blick auf Gott halten. Und das ist diese Quintessenz, die Jesus hat, wo er eben sagt, euch soll es zuerst um Gottes Reich und um Gottes Gerechtigkeit gehen und dann wird euch alles Übrige dazugegeben. Dass wir unsere Hoffnung auf ihn setzen, das ist Jesus' Botschaft. Und er sagt, wenn ihr das nicht tut, dann kapselt ihr euch oder dann springt ihr quasi auf ein anderes Gleis. Ihr müsst euch da entscheiden, welche Weichenstellung ihr vornehmt. Und auch gerade dieser letzte Satz, den habe ich gerade schon angerissen quasi, sorgt euch nicht um das, was morgen sein wird, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Das ist so ein bisschen wie bei dem Volk Israel in der Wüste mit dem Manna. Die wurden versorgt, als sie ihre 40 Jahre Wüstenwanderung hatten und fanden jeden Tag draußen ums Lager rum dieses komische Brot, dieses Manna liegen, konnten sich damit satt essen, aber als es jemand versucht hat aufzuheben bis zum nächsten Tag, ist es schlecht geworden. Es war nur für heute. Also diese Aufforderung von Jesus, lasst euch das heute nicht nehmen. Lebt heute von mir, von der Hoffnung, von der Zuversicht und lasst den morgigen Tag den morgigen Tag sein. Ich möchte an dieser Stelle einmal eine Bibelstelle, die mich am Anfang der Woche überfallen hat, gerne noch mit euch lesen. Da geht es um Hesekiel. Hier sehen wir ja nochmal Jesus. Da geht es um Hesekiel. Ich muss mich jetzt eigentlich hinsetzen, damit ich das, was ich vorlesen will, richtig sage. Hesekiel, ein großer Prophet aus dem Alten Testament, und zu dem hat Gott geredet. Gott hat zu Hesekiel gesprochen, sozusagen wörtliche Rede. Gott sagt zu ihm, sie werden zu dir kommen, wie das Volk zusammenkommt, und werden als mein Volk vor dir sitzen und deine Worte hören, aber nicht danach handeln. Denn wenn sie auch mit dem Mund ihre Liebe bekunden, so läuft ihr Herz doch hinter dem Gewinn her. Und siehe, du bist für sie wie ein liebliches Lied, wie einer, der eine schöne Stimme hat und gut die Saiten spielen kann. Sie werden deine Worte hören, aber sie nicht tun. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist ja der Wahnsinn. Das passt so zu dem, was Jesus hier sagt. Die Leute hören, was er sagt, und die Frage ist, was tun sie jetzt damit? Hören Sie das und oh toll, tolle Rede, super Redner, hat Jesus der Klasse gemacht. Ich habe ja schon gesagt, Sie waren überwältigt von dem. Aber entscheidend ist, was Sie damit machen. Man kann nicht nur sagen, oh, der redet schön und der macht alles super, aber ansonsten reagiert man nicht drauf, sondern Jesus will, dass die Leute sich danach ausrichten. Und man sagt auch, die Bergpredigt hat die frühere Gemeinde, Anfang des Christentums, extrem stark geprägt. Und das ist für uns entscheidend. Dass wir diese Entscheidung treffen, eigentlich habe ich noch eine Folie, da, eine Weichenstellung vorzunehmen. Ich habe das Wort schon benutzt. Worauf richtest du dein Herz aus? Das ist eigentlich die Botschaft von all dem, was er jetzt hier gesagt hat, was wir heute gehört haben. Worauf richtest du dein Herz aus? Diese Weichenstellung sollen wir vornehmen. Uns zu entscheiden, wir wollen auf Gott vertrauen. Wir wollen die Sorge loslassen. Wir wollen erleben, dass wir dadurch Freiheit empfangen. Und wir wollen in dieser Freiheit nach Gottes Reich trachten. Ich möchte euch bitten, darüber nachzudenken, das auch mitzunehmen. Dass wir sagen, hat Jesus das auch zu mir gesprochen heute Morgen? Gibt es etwas, wo ich mich korrigieren muss, wo ich auf ein anderes Gleis kommen muss, wieder zurück auf das richtige Gleis kommen muss? Gibt es Dinge, die in meinem Leben wie so ein Magnet wirken, der meine Orientierung ablenkt von Gott? Dann prüft das. Und ich glaube, Gott hat Großes vor mit Leuten, die sich auf Gott einnorden. Und das sagt Jesus ganz deutlich. Und wir sollen uns unterscheiden von den Menschen, die rundherum sind, die Gott nicht kennen. Sowohl von den frommen Heuchlern, wie wir das in den letzten Wochen gehört haben, als auch von den Menschen, die Gott nicht kennen. Lasst uns diese Entscheidung treffen. Und ich möchte auch das verallgemeinern. Vielleicht ist es auch so, dass jemand hier ist, der... Lass uns schon mal aufstehen, wir wollen gleich beten. Vielleicht ist jemand auch hier, der oder die das Gefühl hat, ja, das habe ich eigentlich noch nie gemacht. Ich habe noch nie wirklich gesagt, Jesus, dir will ich nachfolgen. Dir will ich heute folgen und meine Ausrichtung voll auf dich setzen. Und dann hast du heute die Gelegenheit. Aber es ist eine Entscheidung, es ist eine Weichenstellung, die du in deinem Leben vornehmen musst. Du musst dich in deinem Leben entscheiden, auf welchem Gleis du deinen Lebensweg fortsetzen willst. Und wer sich nicht entscheidet, hat sich schon entschieden. Und darum möchte ich fragen, ist da jemand, der sagt, ich möchte das heute für mich erstmals festmachen? Dann würde ich dich einladen, kurz ein Handzeichen zu geben, weil wir gleich zusammen beten, alle miteinander. Und dann ist das ein erster Schritt zu sagen, hallo Gott, hier bin ich. Ich will mit dir unterwegs sein. Gibt es jemanden, für den das heute Morgen gilt? Aber kurzes Handzeichen, dass ich es sehen kann.